Content Note. In diesem Podcast werden Kolonialismus, rassistische Diskriminierung und Gewalt thematisiert. Bei manchen Menschen können diese Themen negative Reaktionen auslösen. Bitte sei achtsam, wenn das bei dir der Fall ist.
Hohe Holzregale mit vielen Konserven und Dosen. Kaffee, Schokolade, hinter mir eine Maschine zum Kaffeerösten. Vorne gibt es eine Auslage. Hier preist mir ein Blechschild Kautabak an. Ich stehe mitten in einem Kolonialwarenladen und während ich überlege, was eigentlich Kautabak ist, rennt plötzlich eine Gruppe Kinder an mir vorbei, auf dem Weg in die nationalsozialistische Gauhauptstadt Münster. Um die geht es im nächsten Raum. Mein Kolonialwarenladen ist nämlich nur eine Kulisse. Ich bin im Münsteraner Stadtmuseum.
Westfalia. Westfalen und der Kolonialismus. Ein fiktiver Hörspiel-Podcast mit echten ExpertInnen. Von Anne Kluger.
Co-Autorin Tatjana Niederberghaus.
Folge 2. Interessiert mich nicht die Bohne. Warenverkehr und Konsummuster.
Um wirklich im Kolonialwarenladen zu stehen, hätte ich in der Zeit reisen müssen. Ins Jahr 1910. Da hat nämlich der Kolonialwarenladen Henke in Münster im Kreuzviertel seine Türen geöffnet. Aber nicht erst mit Henke sind Kaffee, Tee und Co. aus den Kolonien nach Westfalen gekommen.
Fun Fact am Rande: Auch heute gibt's noch Bereiche, die darauf hinweisen.
So steht das K in Edeka ursprünglich für Kolonialwarenhändler.
Doch gar nicht mal so funny eigentlich.
Ich bin Philipp Erdmann, stellvertretender Leiter vom Stadtarchiv und forsche dort zu den kolonialen Spuren in Münsters Stadtgeschichte.
Die Mitarbeitenden im Stadtarchiv Münster wissen, dass die Geschichte von Kolonialwaren in Westfalen über das 19. Jahrhundert hinaus zurückreicht.
Der Import von kolonialen Produkten, Konsumgütern, hat deutlich früher begonnen, als das Deutsche Reich selbst Kolonialpolitik betrieben hat. Also beispielsweise aus spanischen Kolonien oder niederländischen Kolonien ist seit dem 16., spätestens 17. Jahrhundert Kaffee oder Kakao nach Europa gekommen. Und spätestens fürs 17. Jahrhundert ist das auch für so eine entlegene Provinz wie Westfalen nachweisbar.
Und tatsächlich wurde nicht nur aus den Kolonien nach Westfalen importiert, sondern das Ganze hat doch andersherum funktioniert. Aus dem Rohstoff Leinen zum Beispiel, der unter anderem aus Osnabrück und Tecklenburg kam, sollte in den Kolonien Kleidung gefertigt werden. Eisen und Stahl wurden aus Westfalen exportiert, um in den Kolonien Eisenbahnen zu bauen. Und diese Eisenbahnen konnten dann wiederum dafür genutzt werden, dass Kolonialwaren ihren Weg nach Europa fanden.
Sobald es die Möglichkeit gab, Handel zu intensivieren und auszubauen, also auch profitabler zu machen, indem man beispielsweise Kanäle baut oder Eisenbahnstrecken baut, hat man das getan. Und so hat, glaube ich, der Handel mit den Überseegebieten über die entsprechenden Umschlagplätze den Ausbau der Infrastruktur hier in Westfalen schon stark befördert.
Das Wort Handel vermittelt eigentlich ein zu harmloses Bild. Kolonialgeschäfte trifft es besser.
Das Ganze spielte sich nämlich nur zwischen Weißen ab. Schwarze waren von diesen Geschäften ausgeschlossen.
Seit Mitte des 19. Jahrhunderts wurden allein in Münster Kolonialwarenläden im niedrigen dreistelligen Bereich an- und wieder abgemeldet. Also ganz schön viele. Das Deutsche Kaiserreich besaß zwar erst ab 1884 offizielle Kolonien, aber durch Schokolade und Kaffee war der Kolonialismus schon viel früher im Alltag angekommen.
Also auf diesen kolonialen Farmen war es doch so. Schwarze Arbeitskräfte haben für weiße Farmer gearbeitet.
Für schlechten oder gar keinen Lohn. Und unter schlechten Bedingungen.
Heinrich Schulte-Altenruxel war auch Farmer und hatte ziemlich große Pläne.
Für unseren ungewöhnlich tiefgründigen Boden bestimmte ich in erster Linie Obstbaumpflanzen. Gerade Früchte mussten eine große Zukunft haben, da wir sie über Delagoa Bay nach Europa liefern konnten, wenn es dort keine Früchte gab. Ferner wurden in Angriff genommen Baumwolle, Sisalhanf und Kaffee. Als Hauptkultur fasste ich Tabak ins Auge, den ich in eigener Fabrik zu Zigarren, Zigaretten und so weiter verarbeiten wollte.
Gemüse, Geflügel, Schafe, Ziegen und Kühe zählt Schulte-Altenruxel auch noch auf. Ein Teil seiner Produkte hat er vor Ort in Südafrika verkauft. zum Beispiel an diejenigen, die auf seinen Farmen gearbeitet haben.
Also quasi doppelte Ausbeutung.
Die schwarzen Arbeitskräfte haben auf der Farm, Land, das womöglich zuvor ihren Familien gehörte, geschuftet und sollten dann noch ihr Geld für die Produkte von Schulteralten Ruxel ausgeben.
Und das bestimmt auch noch zum vollen Preis.
Den anderen Teil seiner Erträge hat Schulteralten Ruxel exportiert, über Delagoa Bay nach Europa. Und als er nach 20 Jahren in Südafrika schließlich ins Münsterland zurückkehrte, galt er als großer Experte für kolonialen Handel, besonders für Tabak. Dazu hat Schulteralten Ruxel auch was veröffentlicht.
Der Tabakanbau in der Heimat und die Verarbeitung der Ernte. Neuzeitliche Anleitungen unter besonderer Berücksichtigung des kleinen Betriebes und der Fermentation im Kleinen. Von H. Schulte-Alten Ruxel, Tabaksachverständiger für die Provinz Westfalen, 1919 im Selbstverlag.
Tabakanbau in der Heimat? Wie kam Schulte-Alten Ruxel denn zu dem Projekt? Er hatte doch sein Westfalia in Südafrika.
Mit Beginn des Ersten Weltkriegs und im Vorfeld auch schon anderer Konfliktlagen, die durch die europäischen Großmächte ausgelöst wurden, musste er Südafrika wieder verlassen, kehrte zurück nach Münster und hat dann versucht, seine Erfahrung aus dem Tabakanbau hier in Münster auch umzusetzen und tatsächlich die erste und meines Wissens bisher wahrscheinlich auch einzige Tabakplantage in Münster in Betrieb genommen.
Tabak in Westfalen? Ich finde, das ist selbst für Schulte-Alten Ruxel-Verhältnisse ziemlich abgefahren. Ich habe mal Westfalen und Zigarren im Internet gesucht und bin dabei irgendwie falsch abgebogen.
Jojojo, ich bin der Benedikt. Und wenn du ein Zigarren-Aficionado bist oder einer werden möchtest, bist du hier genau richtig. Heute die zweite Zigarre, die Obmann Regalias aus der Blechdose. Und ich bringe mal ein bisschen Licht ins Dunkel.
Auf seinem YouTube-Kanal testet Benedikt die H. Obmann Regalias. Weil mir bei YouTube jetzt nur noch Zigarrenvideos angezeigt werden, weiß ich, dass H. Obmann in der Zigarrenwelt ein ziemliches Qualitätsmerkmal ist. John F. Kennedy soll die auch sehr gerne geraucht haben. Und dieser H. Obmann, der kommt aus Westfalen. Hermann Dietrich Obmann ist 1816 in Bielefeld geboren.
Ich bin Barbara Frei und ich bin Mitglied im Arbeitskreis Bielefeld Postkolonial.
In Bielefeld blieb Hermann Dietrich Obmann allerdings nur, bis er 23 Jahre alt war. Ab 1838 lebte er stattdessen auf Kuba.
Also Hermann Dietrich Obmann ist aus Zufall auf Kuba gelandet, so geht die Familienüberlieferung. Er wollte eigentlich in die USA auswandern. Und er hat dann auf dem Schiff erfahren, dass man auf Kuba schnell Geld machen kann und dass man für die Einrichtung einer Zigarrenmanufaktur wenig Kapital benötigt.
Das hat Obmann sich anscheinend nicht zweimal sagen lassen. Denn mit einem Geschäftspartner hat er eine solche Zigarrenmanufaktur auf Kuba eingerichtet.
Hermann Dietrich Obmann hat 1844 dann seine Marke patentieren lassen und ist damit zum Millionär geworden.
Das ist ja eine tolle Erfolgsgeschichte.
Und wer hat da für ihn gearbeitet?
Wir haben bei den Recherchen nicht herausfinden können, ob es noch Versklavte waren oder ob sie schon Freie waren. Aber zu der Zeit gab es auf den Plantagen, auf den Tabakplantagen auf Kuba viele versklavte Menschen. Insofern ist die Herstellung von Zigarren und dann auch der Handel immer auf dem Rücken der Versklavten geschehen.
Heute gibt es immer noch die H. Obmann-Zigarren. Auch wenn die Familie Obmann mit der Herstellung nichts mehr zu tun hat, ist der Name geblieben.
Und wer stellt die Zigarren heute her?
Unter welchen Bedingungen?
Und wer profitiert heute noch davon?
Die Kolonialzeit ist vorbei, aber diese Fragen, die sind doch immer noch wichtig.
Servus, liebe Zigarren-Aficionados. Wir haben heute ein weiteres Zigarren-Review am Start. Wie soll es auch anders sein? Ich habe heute Bock auf eine Maduro gehabt. Und wir haben wieder etwas ganz
Und noch ein Zigarrenvideo. Diesmal ein Martin. Er raucht eine Zigarre von Schuster Bünde. Bünde liegt 20 Kilometer nördlich von Bielefeld und hat keinen geringeren Spitznamen als die Zigarrenkiste Deutschlands. Im 19. Jahrhundert begann dort die Zigarrenproduktion und stieg rasant an.
1842 haben drei Unternehmer erste Zigarrenmanufakturen in Bünde gegründet. 1858 hat man 40 Millionen Zigarren hergestellt in Bünde. 4 Jahre später das Doppelte, 80 Millionen.
Brasilien, Indonesien, Sumatra, Kamerun oder Kuba. Im Westfälischen Bünde treffen ausschließlich Tabake ein, die in den jeweiligen Anbauländern von Hand gepflückt, getrocknet, sorgfältig vorsortiert.
Tabak aus Süd- und Mittelamerika, Afrika und Ostasien also. Von Hand gepflückt. Und wer genau pflückt da?
Ja, hallo?
Hey, Caro, ich bin's.
Ah ja, super, komm rein.
Ich bin heute bei meiner Freundin Caro eingeladen.
Hey!
Hi.
Schön,
dich zu sehen.
Ja, ebenfalls.
Lass dich schon mal ruhig an.
Ich habe gerade einen Kaffee gemacht. Magst du auch?
Ja, gerne.
Beim Stichwort Danke. Kaffee sehe ich wieder den Kolonialwarenladen vor mir.
Sehr gerne.
Caro, wo kommt denn dein Kaffee eigentlich her?
Na, aus dem Supermarkt. Wieso?
Nee, das meine ich gar nicht. Warte mal. Wo steht das denn?
Mein Name ist Georg Knipping. Ich bin angestellt bei der Fair Handelsgesellschaft in Münster. Und in dieser Rolle bin ich auch Mitglied der Steuerungsgruppe Fairtrade Town Münster.
Wo steht denn hier? Ah, ja genau, hier. Honduras.
Ach so, so meinst du das. Ja, ja, der kommt aus Honduras. Aber guck mal hier, hier ist dieses Siegel. Fairer Handel. Und darauf achte ich immer.
Fairer Handel? Okay, das kenne ich gar nicht.
Das ist eine Handelspartnerschaft, die auf Transparenz, Respekt beruht, die vor allem benachteiligte Produzenten ansprechen möchte, mit ihnen also Handelskontakt betreiben möchte. Und zugleich hat fairer Handel auch immer eine politische Dimension, dass fairer Handel eben auch auf Ungerechtigkeiten im Welthandelssystem aufmerksam machen möchte, sich politisch dafür einsetzt, dass hier tatsächlich auch Veränderungen passieren, sodass wir von einem Handel auf Augenhöhe sprechen können.
Fairer Handel soll also dafür sorgen, dass sich das, was beim Handel aus kolonialer Zeit so unfair war, nicht wiederholt. Also nicht wieder Weiße, die Gewinne machen und konsumieren auf der einen Seite und lokale Arbeitskräfte, die dafür schuften auf der anderen Seite.
Nur weil ein Siegel drauf ist, heißt es leider nicht, dass etwas fair ist.
Absolut. Oft gibt es Schlupflöcher. Und überhaupt wird Fairness von unterschiedlichen Menschen unterschiedlich ausgelegt.
Wie Fairness im fairen Handel definiert wird, ist natürlich auch nicht frei von Machtverhältnissen.
Siegel sollten immer kritisch hinterfragt werden.
Ja, das ist in der Tat ein zweischneidiges Schwert. Dadurch, dass es keine gesetzliche Handhabe darüber gibt, zu definieren, was ist fairer Handel, muss man halt als Verbraucherin auch immer schauen, also was heißt jetzt überhaupt fairer Handel? Weil jeder kann von sich sagen, dass er einen fairen Handel betreibt. Wir empfehlen einfach natürlich den Besuch im Weltladen und wir empfehlen, auf das Fairtrade-Siegel zu achten im Supermarktbereich. Und alles andere spielt sowieso eigentlich so gut wie keine sichtbare Rolle.
Und dieses Siegel garantiert dann, dass das Produkt fair gehandelt wurde?
Ja, also ich, wenn ich ehrlich bin, ich weiß es gar nicht so genau. Mhm. Warte mal kurz, wir können das ja ganz schnell herausfinden.
Caro und ich schmeißen ihren Laptop an und suchen nach den Stichworten Westfalen und fairer Handel.
Hier ist direkt ein Treffer. Paderborn ist Fairtrade-Stadt. Und Dortmund auch.
Und Münster und Bielefeld?
Und Bünde.
Und prompt stoßen wir auf das Konzept von Fairtrade Towns.
Ah, okay. Guck mal, wir können hier herausfinden, wie viele Geschäfte und Restaurants mit fairen Produkten eine Stadt haben muss, damit sie als Fairtrade-Stadt in Frage kommt.
Hm. Und wie viele müssen das dann für Münster sein?
Warte mal. Müssen wir mal. Also Münster hat ungefähr 315.000 Menschen, richtig? Ungefähr, ne? Ja. Und dann sind es hier 42 Geschäfte und 21 Gastrobetriebe.
Ja, 42 sind ja nicht gerade viel. Und schau mal, hier steht auch, dass diese 42 jeweils nur 2 fair gehandelte Produkte verkaufen müssen.
Nur 2 Produkte?
Was?
Pah.
Das soll wohl ein Witz sein.
Ist jede Fairtrade-Stadt also gleichzeitig auch eine Unfairtrade-Stadt?
Ja, auf jeden Fall. Also es sind absolute Niedrigststandards, die auch eher symbolischen Wert haben. Wenn man tatsächlich sich engagieren möchte, muss man weit über das hinausgehen, was durch die Richtlinien vorgegeben ist.
Ja, ich denke mir gerade auch, fairer Handel, ja, das deckt nicht alles ab. Also zum Beispiel die Löhne, die vor Ort gezahlt werden, die können ja irgendwie mit Siegel oder ohne, trotzdem unfassbar gering sein. Und naja, wer so eine Farm hat oder so eine Plantage betreibt, der muss sich das ja auch erstmal leisten können, beim fairen Handel mitzumachen. Und ganz abgesehen von der ganzen Klimadimension.
Wie meinst du das?
Naja, Klimagerechtigkeit.
Naja, wenn ich jetzt hier so einen Kaffee aus Honduras habe, dann ist der um die halbe Welt gereist. Und dabei wurde logischerweise CO2 produziert.
Mm.
Und am Klimawandel leiden wir hier in Europa wesentlich weniger als Menschen in anderen Erdteilen.
Ja, oder anders ausgedrückt, die Menschen, die am wenigsten davon profitieren, leiden am meisten.
Nach der Recherche mit Caro bin ich neugierig geworden. Auf dem Rückweg halte ich im Weltladen gleich bei mir um die Ecke. Schon wieder stehe ich zwischen Holzregalen, Konserven und Dosen. Kaffee und Schokolade gibt's hier auch. Insgesamt ist es aber viel freundlicher als in Henkes Kolonialwarenladen. Hier, Kaffee. Auf der Packung lacht mich zwischen grünen Blättern ein schwarzes Gesicht an. Warum fühlt sich das jetzt komisch an? Das finde ich in der nächsten Folge raus. In der geht es um Menschenbilder und Rassismus. Wollt ihr mehr darüber erfahren? Dann kommt mit in Folge 3. Westfalia. Westfalen und der Kolonialismus. Ein fiktiver Hörspiel-Podcast mit echten ExpertInnen. Von Anne Kluger.
Co-Autorin Tatjana Niederberghaus. Eine Produktion des LWL Medienzentrums für Westfalen. SprecherInnen: Fine Sendel, Joyce Sanya, Noah Tinua, Özgür Karadeniz, Binetta Hansen, Florian Geiselmann, Birte Hanusrichter, Carla Becker, Della Dabulamansi, Philipp Bender, Doa Güder. Ton und Technik: Tobias Ober, Jonas Lechenmeier. Redaktionsteam: Marc Loray, Lisa Gillmeister. Dank an Jeef Gimeli. Sensitivity Reading: Elli Mariama Mani. Komposition: We Are Modular. Regieassistenz: Hanna Bickhoff. Regie: Theresa Fritzi Hörl. Dieses Projekt wird von der LWL Kulturstiftung gefördert im Rahmen von POWER, Postkoloniales Westfalen-Lippe.